Das deutsche Pflegesystem. Obwohl es in den letzten Jahren schon einige Veränderungen gab, muss noch viel getan werden, um alle Beteiligten zufriedenzustellen. In den letzten beiden Episoden haben wir anhand der Gespräche mit Pflegefachkraft Christian und Pflegedienstleiter Steven Müller erfahren, welche Baustellen in unserem System am dringendsten behoben werden müssen. Nun habe ich mich mit diesen Erkenntnissen auf zum Thüringer Landtag und zum thüringischen Gesundheitsministerium gemacht, um Politiker mit Fragen dazu zu konfrontieren. Und damit
herzlich willkommen zur letzten geplanten Folge des Pflegepuzzles. Die heutige Episode wird völlig anders als die beiden bisherigen. Und das hat einen guten Grund. Denn eigentlich hatte ich geplant, nach meinen Gesprächen mit den vier Politikern, deren Antworten ein wenig zu analysieren und eventuell zu kontern. Doch wenn man mit vier Politikern jeweils 15 Minuten redet, kommt einiges dabei zustande und vor allem einiges, worauf man reagieren kann. Also habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video etwas anders zu gestalten. Dieses Mal werde ich lediglich in die Fragen einleiten, welche ich den Politikern gestellt habe, und dann ihre jeweiligen Antworten einfach hintereinander weg ablaufen lassen. Das hat nicht nur den Vorteil, dass das Video insgesamt nicht zu lang wird, sondern vor allem auch, dass ich nicht Gefahr laufe, meine eigene Meinung zu sehr einzubringen. In Bezug auf die Neutralität ist auch wichtig zu erwähnen, dass ich alle Politiker mit dem absolut gleichen Zeitaufwand versucht habe zu kontaktieren und dass alle Politiker, auch wenn die Redezeit auf die Themen gesehen etwas unterschiedlich verteilt ist, im gesamten Video ungefähr die gleiche Redezeit erhalten haben. Außerdem muss man beachten, dass Katharina Schenk, auch wenn sie eigentlich zur SPD gehört, in diesem Video in ihrer Rolle als Ministerin für Thüringen spricht. Aus diesem Grund kann sie keine Wahlwerbung für die SPD machen und auch nicht zu genau auf das SPD-Programm eingehen, sondern eher auf die allgemeinen Pläne der Thüringer Regierung. Und bevor dieses Intro jetzt so lang wird, kommen wir direkt zu einer kurzen Vorstellung der Politiker, mit denen ich gesprochen habe, bevor wir direkt zu deren Antworten gehen. Wichtig ist, dass die Reihenfolge sowohl bei der Vorstellung als auch bei den tatsächlichen Redebeiträgen alphabetisch gewählt ist. Sie spiegelt also in keiner Weise meine politischen Ansichten wider. Beginnen werden wir jedes Mal mit Lena Günge von der Linken. Sie wurde 1993 geboren und ist nicht nur Psychologin, sondern hat auch noch einen Master in angewandter Ethik und Konfliktmanagement. Seit 2019 ist sie Mitglied und seit 2024 auch die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags. Darauf folgen wird jedes Mal Dr. Lauerwall. Er wurde 1955 geboren und ist seit 2016 Vollmitglied bei der AfD, die er seit 2019 auch im Thüringer Landtag vertritt. Vor seiner politischen Karriere hat er einige Jahre als Zerspannungsfachmechaniker gearbeitet, bevor er dann in die ärztliche Schiene gewechselt ist. Danach kommen immer die Antworten von Ministerin Schenk. Sie wurde 1988 geboren, hat einen Bachelor in Sozial- und Politikwissenschaften und einen Master in Philosophie. Seit 2022 ist sie bereits die stellvertretende Vorsitzende der SPD in Thüringen und seit Dezember 2024 ist sie die Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie. Zuletzt kommen die Reaktionen von Christoph Zippel. Er wurde 1982 geboren, ist Mitglied der CDU und vertritt diese seit 2014 als Mitglied im Thüringer Landtag. Er hat einen Master in Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie und hat vor seiner politischen Karriere als Ersthilfeausbilder und Dienststellenleiter des Malteser Hilfsdienstes gearbeitet. Die erste ganz allgemeine Frage, die ich allen Politikern gestellt habe, war natürlich die offensichtlichste. Wie wollen Sie den Pflegeberuf in Thüringen attraktiver gestalten? Also gehen wir nun in die Antworten.
Wir wissen, dass Pflege ein Beruf ist, bei dem viele Fachkräfte nicht die Gelegenheit haben, bis zu ihrem Renteneintrittsalter wirklich in dem Beruf zu arbeiten, wo die Schwierigkeit darin liegt, dauerhaft gesund zu bleiben in dem Beruf und auch dauerhaft den Eindruck zu haben, ich mache was Sinnvolles mit meiner Zeit, ich habe genug Gelegenheit eben auch, um an der Patientin oder am Patienten zu arbeiten und bin eben nicht nur damit beschäftigt, hin und her zu springen und zu gucken, auf welcher Station brennt es gerade am meisten. Deswegen sagen wir, sowohl das Thema Zeit ist ein ganz wesentliches, also eben auch über eine verringerte Arbeitszeit und Arbeitszeitmodelle in der Pflege zu sprechen, als auch das Thema Autonomie. Und das kann schon heißen, zu wissen, wie sieht denn mein Schichtplan nächste Woche aus? Wann bin ich in der Lage, vielleicht meine Kids von der Kita abzuholen? Wann muss ich meine Partnerin anfragen, das zu erledigen? Also all solche Aspekte da auch mit zu bedenken, weil Planbarkeit natürlich auch was damit zu tun hat, bin ich denn dann an den Tagen, wo ich frei bin, wo ich nicht für eine Schicht eingesetzt werde, auch wirklich frei oder mit dem Kopf doch immer bei den Kolleginnen und Kollegen und im Teamchat in der Sorge, vielleicht doch zufällig einspringen zu müssen.
Okay, es ist ein Problem des Fachkräftemangels und der Finanzen. Und wenn diese beiden Themen nicht vordergründig in Angriff genommen werden, dann haben sich die Probleme, über die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren reden mussten, dann eigentlich schon weitestgehend erledigt. Es ist ja so, dass eine mangelnde Wertschätzung besteht. Das ist ja nicht nur im Pflegebereich so gegenüber den Pflegekräften, das ist ja auch in der Medizin so. Und das sind die Grundprobleme, weil oftmals von der Politik und von den Verbänden Misstrauen und keine Wertschätzung gelebt wird. Und die Fachleute, die eigentlich Zeit aufbringen möchten, da fehlt dann massiv die Zeit, weil auch das Problem der ausufernden Bürokratie besteht. Und das ist auch mit ein Grund, weil Misstrauen besteht und Kontrollwahn sich entwickelt.
Wir haben ja zwei große Problemkreise aus meiner Sicht im Bereich Pflege. Und der eine, der, glaube ich, sehr bitter und schmerzlich ist eben der Fachkräftemangel. Und ich würde schon sagen, umso weniger Personal irgendwo tätig ist, natürlich verschärft das das Gefühl, immer mehr Arbeit, wie soll man das alles schaffen? Und die Pflege ist nun mal eine Sache, wo es um den Menschen geht. Und wenn man an die vielen Studien denkt, die es gibt zur Zufriedenheit von Pflegefachkräften, kommt man ja im ersten Moment auf das Gefühl, na, ist das ein Bezahlungsproblem? Und da kann man vielleicht schon festhalten, das ist nicht mehr so im Fokus, weil sich da wirklich viel getan hat. Und die Personen, die in dem Bereich tätig sind, Stück für Stück da immer weiter quasi aufgestiegen sind. Und das ist auch völlig angemessen, findet meine ausdrückliche Unterstützung. Gleichwohl muss man sagen, dass viele, und das kann man in vielen Studien nachvollziehen, eben beklagen, dass sie gar nicht mehr so viel Zeit für den Menschen haben, aber dass das ihre Kernmotivation ist. Und da müssen wir natürlich politisch die Frage stellen, wie kann man das entlasten.
Also ich würde da zwei Sachen vor allen Dingen gerne aufzählen wollen. Das eine ist, dass die Dokumentationspflichten nach unten fahren. Das ist das, was wir von allen Pflegetätigen immer wieder hören, dass sie viel mehr gerne am Patienten direkt arbeiten wollen, dass sie mehr unmittelbar auch das umsetzen wollen, was sie gelernt haben. Aber sie werden gezwungen, ganz viel zu dokumentieren, ganz viel schriftlich niederzulegen. Und das ist etwas, was diesen Beruf einfach unattraktiv macht. Wer sich für einen so sozialen Beruf entschieden hat, will das auch ausüben und will nicht quasi IT-Spezialist werden oder möchte nicht ständig irgendwelche Dokumente ausfüllen. Und da sollten wir schauen, dass wir als Politik das auf das Wesentliche reduzieren, dass wir das Notwendige natürlich berichten lassen und auch dokumentieren lassen. Aber wir sind da inzwischen in einem ausufernden Maß und ich denke, da können wir das Berufsbild doch deutlich aufwerten. Und das Zweite ist, dass wir einfach auch den Pflegekräften auch mehr Kompetenzen geben, beziehungsweise die Kompetenzen, die sie haben, dass sie die auch umsetzen dürfen.
Eines der gravierendsten Probleme aus den ersten beiden Folgen und generell in der deutschen politischen Landschaft ist das Problem der Digitalisierung. Das konnten wir am Beispiel der KIM-Dienste sehr gut nachvollziehen. Und natürlich habe ich auch unsere vier Politiker nach ihrer Meinung dazu befragt. Also schauen wir, was sie dazu zu sagen haben.
Da würde ich ehrlicherweise sagen, das ist für mich eine digitalisierungspolitische Frage. Da verstehe ich mich als Gesundheitspolitikerin. Ich glaube, das passt jetzt vom Rahmen nicht ganz so gut. Und was mir gespiegelt wird immer wieder, ist sowohl natürlich, dass alles, was man digital erledigen kann, sehr viel schneller funktioniert, als wenn man irgendwie mit händischen, ausgedruckten Dokumenten agieren muss und dass es eine Frage ist, ob man immer alles sofort, also direkt nach dem Pflegeschritt erledigen und dokumentieren sollte oder ob es zum Beispiel auch möglich ist, verschiedene Pflegeschritte einfach erstmal zu machen und dann später einen Dokumentationsblock am Stück sozusagen einzulegen.
Bei der Digitalisierung sehe ich das Problem, dass alles, was vom grünen Tisch von zentral aus kommt, kann nie so gut sein wie das, was an der Basis entwickelt wird. Die Fachleute sind vor Ort. Und wenn die Fachleute sagen, hier wünschte ich mir eine Digitalisierung, hier macht das Sinn, hier erleichtert es mir die Arbeit, dann muss das aufgegriffen werden. Aber alles muss auf freiwilliger Basis sein. Denn wenn was gut ist durch die Digitalisierung, dann möchte es auch jeder machen und haben.
Wir sind ein Land mit demografischen Herausforderungen. Und das bedeutet auch, immer mehr Menschen sind Pflegefälle und das bedeutet vor allen Dingen, immer mehr Menschen sind Pflegende. Und die müssen wir natürlich politisch auch in den Fokus rücken. Und da ist natürlich eine ganz große Aufgabe für uns einerseits die Entbürokratisierung, also dass man einfach diese ganzen Aufgaben, wo man irgendwas dokumentiert und aufschreibt, wegnimmt und gleichzeitig auch, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, man hat einfach eine körperlich schwere Arbeit. Und da kommen zum einen natürlich die Träger ins Spiel, aber auch die Politik, die natürlich sich erstens darum kümmern muss, dass der Pflegeberuf auch attraktiv wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite, wie eben diese vielen Stränge, die zur Entbürokratisierung beitragen, unterscheiden. Und da gibt es ja zwei Stränge. Der eine hat eben was mit der Digitalisierung zu tun und der andere was mit der Telematik. Das eine kommt vom Bund und da ist eben alles, woran wir denken, eine E-Akte und so weiter. Und das andere ist eben wirklich Digitalisierung in den Pflegeheimen.
Also ich glaube, weil das ein Bereich ist, wo Digitalisierung nicht immer zuerst gedacht wird. Ja, also wir gehen in ganz verschiedenen Bereichen immer von Digitalisierung aus, aber in der Pflege ist es nicht immer der erste Gedanke. Und deswegen ist das ein Bereich, wo sich Digitalisierung, wo sich auch Anbieter und andere, die dort unterwegs sind, auch immer etwas schwer tun, da auch wirklich Sachen zu entwickeln, die für die Betroffenen auch wirklich eine Hilfe sind und die auch wirklich realistisch sind. Und wenn wir es schaffen, bei solchen Entwicklungen von digitalen Hilfsmitteln, ich sage mal allgemein Digitalisierung, auch diejenigen, die später damit arbeiten müssen, auch mit ins Boot zu holen, dass die denjenigen auch sagen, pass mal auf, das ist eine Idee, die ist aber für uns in der Praxis vollkommen sinnlos, beziehungsweise wir können es so nicht umsetzen, dann haben wir, glaube ich, einen wichtigen Schritt getan. Also einfach frühzeitiges Einbinden der Betroffenen.
Eine der Verbesserungsideen, die die Nation wohl am stärksten spalten, ist die Idee der Verstaatlichung. Hören wir nun rein, was unsere vier Gesprächspartner dazu zu sagen haben.
Ich glaube, dass die Tatsache, dass wir so viele private Anbieter haben, wie Sie es gerade richtig beschrieben haben, die ist eigentlich eher ein Symptom dafür, was im System gerade falsch läuft. Weil wir ja wissen, Pflege muss man sich erstmal leisten können. Sobald sie eben auch in den privaten Sektor geht, ist das nicht immer unbedingt mit besseren Arbeitsverbindungen für die Pflegefachkräfte assoziiert. Manchmal denkt man das ja, da zahle ich irgendwie größere Beiträge und dann kommt da auch mehr Stundenlohn raus. Das ist meiner Einschätzung nach nicht immer eins zu eins der Fall. Und sie zeigen aber, es hat sich ein Markt für Pflege entwickelt, der sozusagen am regulären System vorbei agiert. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall darüber reden, wie kann das reguläre System wieder so gut sein, dass das nicht nötig wird. Ich glaube aber auch, und das hängt für mich durchaus in der Debatte mit zusammen, dass wir auch darüber sprechen müssen, was machen wir aber auch mit Leiharbeit und Zeitarbeit in der Pflege.
Das hängt Verstaatlichung bedeutet immer Planwirtschaft. Und private Unternehmen, die achten natürlich auf entsprechende Effizienz und nicht auf Verschwendung. Und das hat natürlich auch seine Vorteile. Aber wenn die Patienten bzw. deren Angehörige diese Pflegeheimsätze nicht mehr stemmen können, was passiert, dann müssen diese Patienten jetzt Unterstützung vom Staat beantragen, sonst können die ja nicht mal ihre Pflegeplätze behalten. Das heißt, sie werden zum Sozialfall und dann muss natürlich die Kommune, in meinem Fall jetzt die Stadt Gera, wenn jetzt kaum jemand mehr diese Pflegesätze bezahlen kann, muss dann die Kommune einspringen und die Sozialausgaben in der Kommune, die ufern ja eh schon aus und steigen um Millionenbeträge ständig jedes Jahr an. Und dann ist auch die Kommune nicht mehr in der Lage, diese Pflegeheimfinanzierung durchzuführen.
Ja, ich finde vor allem, man muss sich fragen, was ist quasi die Ursache und wo kommt das Problem quasi her? Und ich würde schon sagen, dass man am Ende festhalten kann, und ich glaube, das ist inzwischen gar keine Parteifrage mehr, sondern man hört das aus allen Ecken, dass die Renten- und Pflegeversicherungen quasi das Problem sind. Und dass man am Ende zu einer Pflegekostenvollversicherung kommen muss. Man hat Personen, die 45 Jahre lang eher im Erwerbsleben nachgegangen sind, die dieses Land so aufgebaut haben, wie wir es haben und die jetzt quasi am Lebensabend pflegebedürftig sind und die das noch nicht mal aus ihren eigenen Kräften erwirtschaften können und zwar nicht, weil sie untätig gewesen sind, sondern weil es nicht reicht. Und deswegen muss man schon zu der Erkenntnis kommen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch als Thüringen immer wieder laut fordern müssen gegenüber dem Bund, dass man diese Frage dort an der Wurzel packt, dass dieses Versicherungssystem so sein muss, dass da alle einzahlen.
Es dürfte jetzt wenig überraschen, dass ich als CDUler von Verstaatlichung jetzt wenig halte. Es gibt Bereiche, in denen, glaube ich, Verstaatlichung sinnvoll ist, beziehungsweise wo es auch sinnvoll ist, dass der Staat hoheitlich tätig ist. Im Bereich der Pflege habe ich da ehrlicherweise meine großen Zweifel, überhaupt allgemein beim gesamten Gesundheitssektor. Wir sehen Länder, wo wir einen staatlichen Gesundheitssektor haben, dass es dort nicht funktioniert, beziehungsweise durch Ineffizienzen das gesamte System Stück für Stück auseinanderfällt. Und das befürchte ich eben auch in der Pflege. Wir müssen nur gucken, dass wir die Schwächen, die das System hat, dass wir die versuchen zu mindern, aber dass wir die stärken. Also eben auch eine gesunde Konkurrenzsituation zwischen bestimmten Einrichtungen. Aber vielleicht zum Beispiel sich nicht gegenseitig ständig Personal abzujagen und auf die Art und Weise meinetwegen auch irgendwelche Headhunter zu bezahlen, Kosten nach oben zu treiben, dass wir solche Elemente reduzieren. Und da wird es sicherlich auch perspektivisch vor allem darum gehen, wie wir kreativ neue Fachkräfte gewinnen können.
Eine der Ideen, unsere Pflege attraktiver für neue Kräfte zu gestalten, war ja die generalistische Pflegefachausbildung. Doch nicht alle sind der Meinung, dass diese gut gelungen ist. Also hören wir nun, was die Politiker dazu zu sagen haben.
Ich nehme die Debatte momentan als gar nicht mehr so vorherrschend wahr, weil sich daran abzuarbeiten überhaupt nichts an den Ausbildungsbedingungen ändert. Ja, das ist für mich so ein bisschen rückwärtsgewandt. Ich würde gerne darüber reden, wie es sein kann, dass wir in Deutschland so viele Pflegefachkräfte haben, die ihre Qualifikation, ihr Zertifikat in einem anderen Land erreicht haben und nicht anerkannt werden. Weil das ist meines Kenntnisstandes nach in Thüringen das drängendere Problem, dass es Menschen gibt, die irgendwie noch als medizinisch-technische Assistenz oder als Praktikantin, Praktikant beschäftigt werden, die aber durchaus mit den Qualifikationen, die sie in dem Herkunftsland schon längst erledigt haben, wirklich mit anpacken könnten und eigentlich auch in der Team- und in der Wochenplanung dringend benötigt werden. Das heißt, für uns als Linke geht es vor allem darum, Tempo zu machen bei denjenigen, die schon längst Pflegefachkräfte sind, unabhängig jetzt erstmal davon, welche Art der Ausbildung das gewesen ist, und dafür zu sorgen, dass die Anerkennungsverfahren schneller laufen, weil wir ja darum wissen, na klar muss ein Qualifikations- und ein Qualitätsstandard gehalten werden, aber nicht umsonst gibt es ja auch entsprechende Prüfsysteme, die sich das ganz genau angucken. Und Ziel muss es ja sein, dass diejenigen so schnell es geht bei der Arbeit an der Patientin, am Patienten mitwirken können.
Ich bin für Freiwilligkeit und mehr Freiheit, auch in der Berufsfindung. Und wer als, meistens sind es ja die jungen Menschen, die in diesen Ausbildungsberuf gehen, wer eben gerne junge Menschen pflegen will, in der Kinderpflege zum Beispiel, und der jetzt keine schwer kranken älteren Patienten pflegen möchte, diese Wahlfreiheit sollte man dann weiterhin belassen. Und ich denke, eine Spezialisierung ist immer besser. Und man kann ja durch Praktika zum Beispiel auch mal in den anderen Bereich wechseln, und um das dort kennenzulernen. Insofern sehe ich da für so eine generalistische Ausbildung nicht allzu viel Sinn, weil da auch Zeit verschwendet wird für die Ausbildung. Wenn jemand sagt, ich will nur das, dann soll er das halt von Anfang an bis zum Ende auch durchziehen dürfen.
Ja, dieser generalisierende Einflug hat dazu gesorgt, dass wirklich deutlich mehr Menschen da jetzt sozusagen angekommen sind in dem Beruf. Gleichwohl, es fehlen immer noch welche. Und da ist eine Sache, wo ich in Thüringen sehr stolz bin, hat man das sehr schnell erkannt und hat sich quasi vorgenommen, auch in Drittstaaten zu schauen, wer möchte denn uns hier sozusagen unterstützen. Und da gibt es in der vergangenen Legislatur erfolgreiche Projekte. Man war in Vietnam, man war in El Salvador und man hat vor allen Dingen auch finanzielle Anreize geschaffen für die Träger, die die Person einstellen, zu sagen, ja, es gibt einen finanziellen Beitrag vom Land, der euch unterstützt, wenn ihr eine Person zu uns holt. Weil man muss einfach festhalten, aus unserer eigenen Bevölkerung heraus werden wir diesen Fachkräftebedarf nicht decken können, der uns aber wieder zum Ursprungsproblem bringt. Es sind einfach zu wenig Personen da, die diesen wirklich tollen Job mit Leib und Seele ausfüllen können, weil wir einfach ein Demografieproblem haben.
Die generalistische Ausbildung hatte Vor- und Nachteile, wie das mit vielen Dingen im Leben ist. Man ist immer gerne auf diesem Weg zu sagen, ja, Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit und vor allen Dingen, dass die Menschen auch, wenn sie die gleiche Ausbildung haben, auch sowohl die Altenpflege als auch in die Intensivpflege zum Beispiel halt gehen können. Das ist durchaus nachvollziehbar und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Aber wir haben damit gerade einige spezialistische oder spezialisierte Bereiche geschwächt. Ich sage jetzt mal die Kinderkrankenpflege. Und diese Probleme sind so nicht mitgedacht worden. Von daher will ich ehrlicherweise zugeben, ich war am Anfang sehr kritisch, habe aber auch natürlich die Vorteile gesehen. Und leider sind die Nachteile, die ich aber befürchtet habe, auch alle so eingetreten, sodass wir tatsächlich beim Thema generalistische Ausbildung irgendwann nochmal einen Strich drunter machen müssen und schauen müssen, ist das tatsächlich richtig gut so umgesetzt worden oder muss da nochmal nachgesteuert werden?
Eine der sinnlosesten Zeitfresser in der Pflegepolitik hängt mit der Kompetenzverteilung zusammen. Das konnten wir bereits in den ersten beiden Folgen sehr gut sehen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Pflegefachkräfte eindeutig mehr Befugnisse erhalten sollten, um den Arbeitsalltag für alle zu erleichtern. Also schauen wir nun, was die Politiker dazu zu sagen haben.
Ich glaube, alle Bedingungen, die dafür sorgen, dass sowohl die Pflegefachkräfte ihre Arbeit möglichst eigenständig erledigen können, als auch die dafür sorgt, dass Ärztinnen und Ärzte mit ihren Kompetenzen auch für andere Aufgaben den Rücken frei bekommen, sind erstmal hilfreich. Sie müssen aber natürlich in Klinikalltag und Ablauf auch realistisch reinpassen.
Nicht die Strukturqualität, sondern die Ergebnisqualität muss die Rolle spielen. Wenn jetzt ein Patient sagt, ich bin total zufrieden mit dem, wie es läuft, das sollte doch ausreichend sein. Ne? Und da wünsche ich mir, wie auch viele andere, dass die Bürokratie zurückgefahren wird.
Also es gibt natürlich immer wieder diese Diskussion und da sind natürlich immer zwei Herzen, die da in meiner Brust schlagen, wenn es um die Qualität geht und einerseits auch darum, man arbeitet ja am Menschen, man möchte da natürlich auch keine irgendwie Versorgungsengpässe erzeugen und natürlich gibt es diese Frage und es gibt auch Punkte, wo man da Kompetenzen umsiedeln kann, sage ich mal, aber mir ist es schon wichtig, immer zu signalisieren, wir kommen ja aus der Einflugschneise, so haben wir ja auch unser Gespräch begonnen, Fachkräftemangel. Und es darf unter keinen Umständen der Eindruck entstehen, dass wir qualitative Standards senken, weil wir weniger Personal haben. So, wir müssen bei Standards und bei Regeln, bei Abfragen, bei Prüfungen, sei es bei Ihrem Beispiel Wundversorgung, schauen, ist das sinnvoll, um unser Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist ja die bestmögliche Versorgung des dort Menschen, der dort gepflegt wird und der dort seinen verdienten Lebensabend verbringt.
Es ist oftmals so, dass wir doch viele Dinge nicht auf die Pflegekräfte übertragen haben, die sie eigentlich auch gelernt haben und die sie eigentlich auch könnten. Und das ist der zweite Punkt, der uns immer wieder signalisiert wird. Eigentlich einfache Schritte, aber leider immer nicht ganz so einfach umzusetzen.
Zu guter Letzt habe ich allen Politikern gleichermaßen die Chance eingeräumt, sozusagen ein wenig Werbung für die eigene Partei zu machen und ihr eigenes Programm in Bezug auf die Pflege zu verdeutlichen. Natürlich muss man hierbei wieder im Kopf behalten, dass Frau Schenk aktuell einen Ministerposten begleitet. Das bedeutet, sie ist zur Überparteilichkeit verpflichtet und kann hierbei keine Werbung für die SPD machen, der sie eigentlich angehört, sondern es handelt sich eher um eine Art kurze Regierungserklärung, die die künftigen Pläne der Thüringer Landesregierung vorstellt.
Zu wählen. Das erste ist, dass wir die Partei sind, die dauerhaft an der Seite der Beschäftigten steht. Nicht nur, wenn es um eine Tarifsituation geht oder um eine bestimmte Form der Arbeitsbedingungen, weil wir sagen, wir wollen Menschen haben, die gerne, die gut und die gesund möglichst lange in diesem beruflichen Feld arbeiten können. Und der zweite Punkt, uns geht es darum, dass alle sich auch Pflege leisten können, dass Pflege eben nicht in verschiedenen Klassen abläuft und je nachdem, welchen Geldbeutel man noch hat oder je nachdem, welche Ressourcen von Omi noch verfügbar sind, gibt es unterschiedliche Varianten der Pflege. Das heißt, eine solidarische Pflegeversicherung, von der wirklich alle profitieren, ist für uns zentral.
Wir haben mit den bisherigen Parteien, die seit Jahrzehnten in wechselnder Besetzung in der Verantwortung stehen, eine stete Verschlechterung gehabt. Und nur die AfD ist für Veränderung. Und wir würden die Weichen natürlich anders stellen. Das heißt, der ganze Gender-Betrieb, dass da das Geld zur Verfügung steht, wenn man die ganzen Pseudowissenschaftler nicht mehr beschäftigt auf Staatskosten an den Universitäten. Wenn man diese Milliarden für diesen sogenannten Klimaschutz einspart, was ja überhaupt keinen Sinn macht, wenn man die Milliarden, die für Waffenlieferungen, wenn man nicht das Geld in alle Welt verschenkt, ich sage nur Radwege in Peru, wenn diese sinnlosen Ausgaben, die die ganze Welt beglücken, aber nicht die eigenen Bürger, nicht den eigenen Bürgern zugutekommt, wenn man dieses Geld in der Hand nimmt und das den Patienten zukommen lässt, den Rentnern zukommen lässt, den Familien zukommen lässt, dann gibt es keine Altersarmut, dann gibt es keine Kinderarmut mehr in Deutschland. Also hier sehe ich eine Möglichkeit, dass die AfD die Weichen so stellt im Land, dass genügend Ressourcen dann geschaffen werden für diesen Bereich.
Und da gibt es zwei Komponenten, wo wir uns quasi mit der Pflege beschäftigen. Das eine ist, dass wir uns Landespflegegeld, / Gehalt für pflegende Angehörige vorgenommen haben. Da muss man aber sagen, und das ist mir auch wichtig, das sind Konzepte, die aber hier im Land Thüringen noch nicht existieren. Es gibt andere Bundesländer, die haben das und es ist jetzt die Aufgabe hier im Haus, keinen Schnellschuss zu machen, sondern tatsächlich auch konzeptionell zu arbeiten, sich von anderen Bundesländern Expertise einzuholen und zu fragen, welcher Weg ist der, den wir in Thüringen beschreiten wollen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, diese Investitionskosten als Kostentreiber. Und da ist mir klar, die Investitionskosten sind eine Quelle, die Personalkosten, wir haben die Gründe besprochen, sind eine andere. Trotzdem ist das ein Hebel, wo man ansetzen kann. Wir haben im Regierungsvertrag gesagt, wir wollen prüfen, wie wir dazu kommen, diese Investitionskosten irgendwie zu übernehmen, dass der Beitrag, der von den Personen, die die Pflege abrufen, quasi, dass der gesenkt wird. Und da sprechen wir ja schon über 400 Euro, das ist mal ein Wort. Gleichzeitig sprechen wir auch über haushalterisch angespannte Lage, auch in Thüringen. Und es wird meine Aufgabe sein, diesem ganzen Projekt quasi die nötige Schlagkraft zu geben. Und da bin ich zuversichtlich, dass das quasi auch in dem Sinne, wie es vereinbart wurde, umgesetzt wird. Ich habe wirklich den Eindruck gewonnen, dass allen klar ist, dass Pflege das große Thema ist, was einfach einen unfassbar großen Teil der Bevölkerung betrifft. Entweder weil sie es selber empfangen oder weil sie pflegende Angehörige sind.
Die CDU zu wählen beim Thema Pflege ist erstmal deswegen richtig, weil uns vor allem der Mensch im Mittelpunkt wichtig ist. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, beim Thema Pflege müssen alle Parteien sich gemeinsam Gedanken darüber machen, wie finanzieren wir das gesamte Pflegesystem. Da wird nicht die CDU die alleinige Lösung haben, sondern das wird eine große Generationenaufgabe werden, da will ich ganz ehrlich sein. Und ansonsten will ich einfach sagen, dass insbesondere die pflegenden Angehörigen der CDU vertrauen können, dass wir sie im Blick haben, denn das ist eigentlich der größte Pflegedienst, den wir in Deutschland haben. Die pflegenden Angehörigen, die Tag für Tag zu Hause dort ihre Arbeit leisten, am Pflegen, an zu pflegenden Angehörigen, dann noch zur richtigen Arbeit gehen und sich dort aufopferungsvoll aufreiben und denen den Rücken zu stärken, dort auch Entlastungen anzubieten durch Kurzzeitpflege, dass sie auch mal sich selber mal erholen können, durch Tagespflegeangebote. Da haben wir noch einiges nachzuholen, aber das haben wir als CDU, denke ich, ganz besonders im Fokus.
Und das war sie auch schon, die dritte und vermutlich letzte Episode des Pflegepuzzles. Doch ich bin durchaus bereit, noch eine vierte Episode zu machen, in der ich die Aussagen unserer Politiker ein wenig analysiere und auseinandernehme. Falls ihr das wollt, dann kommentiert einfach fleißig, denn ab 50 Kommentaren, die diese Folge fordern, werde ich sie auch machen. Bis dahin, liked und teilt das Video fleißig und bis demnächst bei PKJ.